Dagbladet, 20. Januar 2005. Kommentar von Frank Krokol. Die umfangreichste Mordermittlung der letzten Jahre scheint jetzt ihrem Ende entgegenzugehen, aber tut sie das wirklich? Die Zeitung Dagbladet hatte als erste öffentlich in Frage gestellt, dass Anders Rask tatsächlich der Täter ist, der im Frühjahr des Jahres 1992 sechs junge Mädchen ermordete, auch wenn er diese Morde gestanden hat. Leider zeigte sich, dass wir mit unserer Unschuldsvermutung recht hatten. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Elisabeth Thorstensen und John Olaf Farbey hinter den bestialischen Taten standen. Die eine der beiden Schuldigen, Elisabeth Thorstensen, war in die Wohnung einer Kommissarin eingebrochen, die an den Ermittlungen beteiligt war. Dort behauptete sie, dass John Olaf Farbey ihren blutigen Bund nicht weiterführen wolle und sie ihn deshalb ermordet und seine Leiche in einem alten Fabrikofen zu beseitigen versucht habe. Dies konnte bis jetzt jedoch nicht bestätigt werden. Die Überreste der verkohlten Leiche sind zur Identifizierung an ein auf DNA-Analysen spezialisiertes Institut in Tüsla geschickt worden, aber es kann lange dauern, bis der Polizei die Analyseergebnisse vorliegen. Die Osloer Polizei scheint mit dem derzeitigen Ermittlungsstand ganz zufrieden zu sein. Die Frage ist nur, ob Polizei und Staatsanwaltschaft nicht im Begriff sind, sich neuerlich in einen Skandal zu verstricken. Am gleichen Tag, an dem Farbey angeblich von Elisabeth Thorstensen getötet wurde, verschwand nämlich die 13-jährige Amanda Wiegswehen aus Kolbotten. Es kann sich um einen Zufall handeln, aber unseren Quellen zufolge sind einzelne Mitarbeiter der Polizei überzeugt davon, dass Farbey noch am Leben ist. Sollte das stimmen, könnte Farbey durchaus etwas mit Amandas Verschwinden zu tun haben. Die Osloer Polizei scheint komplett gelähmt zu sein. Die Ermittlungen im Fall Amanda stehen still und die kritischen Stimmen im Präsidium werden, nach allem, was wir erfahren haben, zum Schweigen gezwungen. Dass die Macht sich selbst schützt, ist nichts Neues. Dass dies aber auf Kosten einer 13-Jährigen und ihrer Familie geschieht, kann weder von der Polizeipräsidentin noch von der Staatsanwaltschaft geduldet werden. Teil 1. Montag, 11. April 2005. Der Cross traf ihn direkt am Kinn. Tommy Bergmann erinnerte sich nur noch daran, dass er seitlich auf die Matte stürzte, nachdem er das Gefühl für seine Beine verloren hatte. Hinter ihm verstummte das Klatschen der Boxhandschuhe auf die Boxsäcke.
»Verdammt! Alles okay, Kumpel?«
Er hörte Bens Stimme über sich, blinzelte in Richtung der Lüftungsrohre. Die niedrige Decke schien sich wie eine Müllpresse auf ihn zu senken.
»Was für einen Tag haben wir heute?« fragte Ben.
Einer der Trainer schwang sich in den Ring.
»Das kann dir doch scheißegal sein«, brummte Tommy.
Bens Lachen klang verächtlich.
»Wenn du Hege noch einmal anfasst, bringe ich dich um. Das ist dir doch wohl klar, Tommy«, hatte er einmal gesagt.
Hätte Tommy jemals an diesen Worten gezweifelt, wären seine Zweifel spätestens jetzt ausgeräumt gewesen. Er versuchte, sich aufzurappeln, aber ohne Erfolg.
»Du musst aufpassen, mein Junge«, sagte der Trainer,
ein Mann jenseits der 70, der von allen nur der Alte genannt wurde.
»Du boxst ja wie Rocky, komplett ohne Deckung. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen?«
Der Alte und Ben stützten ihn, als sie aus dem Ring kletterten. »Verdammt, Ben ist einen ganzen Kopf kleiner als ich«, dachte er, »aber schnell wie ein Teufel und mit den Instinkten eines Terriers ausgestattet. Er war es gewesen, der Tommy vorgeschlagen hatte, doch wieder mit dem Boxen anzufangen. Schon als Tommy in der Jugendmannschaft von Ypsal Handball gespielt hatte, waren sie einmal in der Woche zum Boxen gegangen. Er mochte diesen Sport, so dass er sowohl beim Militär als auch auf der Polizeischule damit weitergemacht hatte. Und auch noch in den ersten Jahren, als er schon als Polizist gearbeitet hatte. Aber wenn man boxen wollte, musste man topfit sein und nicht auf seinem Arsch sitzen und 30 Zigaretten am Tag rauchen.
»Ich kann dich zum Arzt fahren«, sagte Bent.
Sie hatten Tommy auf einen Stuhl außerhalb des Rings gesetzt. Bent hockte sich vor ihm hin.
»Hey, bleib bei uns«, sagte er.
Tommy hatte Schwierigkeiten, sich an den Wochentag zu erinnern und keine Ahnung, wie spät es sein konnte. Verdammt, war er wirklich derart weit weg? Er blieb eine Weile mit geschlossenen Augen sitzen und ließ sich von Ben die Handschuhe ausziehen. Sein Kopf dröhnte und er hatte das Gefühl, als wollte sein Kinn abfallen. Doch irgendwann erinnerte er sich wenigstens daran, dass Montag war.
»Sicher, dass er nicht zum Arzt muss?«, fragte Ben. Der Alte schnaubte. »Wenn er nicht plötzlich einschläft oder zu kotzen anfängt, ist alles in Ordnung.«
Er klopfte Tommy auf die Schulter.
»Geh duschen«, sagte Ben. »Ich warte in der Garderobe auf dich. Du musst aufpassen, Mann. Boxen ist nichts für Träumer.«
Tommy stand auf und schob ihn zur Seite.
»Lass mich in Ruhe«, sagte er und stützte sich auf dem Weg zur Garderobe an der Wand ab. »Ich darf doch wohl vor die Hunde gehen, wenn ich das will«, dachte er und stolperte durch die Tür.
Tommy versuchte, seine Schritte unter Kontrolle zu bekommen, als er zu den Waschbecken ging, und bemerkte kaum, dass die beiden jungen Pakistani, mit denen er schon so oft gesprochen hatte, aus der Dusche kamen, weiße Handtücher um die Lenden gewickelt. Er stützte sich am Waschbecken ab, während sich um ihn herum alles im Kreis drehte, wie damals, als er 16 gewesen war und zu schnell zu viel getrunken hatte. Sein Kopf kippte nach vorn. Irgendwann gelang es ihm wieder, sich aufzurichten und die paar Meter zu den Toiletten zu taumeln. Ohne die Tür zu schließen, kniete er vor der Schüssel nieder. Mehrere Minuten lag er mit dem Kopf auf der Klobrille und wartete darauf, dass er sich erbrach, aber es kam nichts. Vielleicht hatte er doch keine Gehirnerschütterung. Oder er hatte überhaupt kein Gehirn. Eigentlich die plausibelste aller Erklärungen.
»Lasst mich in Ruhe«,
war alles, was er rausbrachte, als einer der beiden Pakistani sich erkundigte, ob er Hilfe brauche.
»Kannst du dich an meinen Namen erinnern?«, fragte der junge Mann.
Es gelang Tommy nur mit Mühe, den Kopf zu drehen.
»Ali«, sagte Tommy, »ich komme klar, du brauchst nicht Doktor zu spielen.«
»Ich glaube, dein Handy klingelt«, sagte Ali.
Tommy hörte den vertrauten Ton aus der Garderobe.
»Es hat schon ein paar Mal geklingelt.«
Tommy streckte ihm den Arm entgegen.
»Hilf mir hoch!«
Von Ali gestützt, schaffte er es in die Garderobe, wo er das Handy aus seiner Jackentasche fischte, ehe er sich auf die Bank fallen ließ.
»Tommy Bergmann?«
fragte eine Stimme am anderen Ende.
»Ja?« sagte Tommy, wusste aber nicht, ob er auch so laut sprach, dass er zu hören war. »Hier Günderson, der Anwalt von Anders Rask. Anders hat sich nun doch umentschieden. Er möchte Sie gerne treffen.«
»Wann?«
»Heute Abend.«
»Verdammt typisch«, dachte Tommy, sagte aber nichts. Seit Wochen versuchte er, ein Treffen mit Anders Rask zu vereinbaren, aber dessen Anwalt hatte ihn immer auf Distanz gehalten. Wenn er die Chance, die sich ihm jetzt bot, ausließ, würde der Anwalt ihm sicher nie wieder eine zweite geben. Aber weder Friedrich Reuter noch sonst jemand im Präsidium durfte jemals von diesem Treffen erfahren, sonst war er fertig und könnte seine Karriere gleich im Klo herunterspülen.
»Die Besuchszeit ist von 7 bis 8, sagte der Anwalt. »Morgen kann er es sich schon wieder anders überlegt haben.«
Irgendwann war ihm mal erzählt worden, die Halbinsel Nesodden habe genau die Größe von Manhattan. Trotzdem erinnerte Tommy wenig an New York, als er die höchste Stelle des Nesodden Backen erreichte. Das Reha-Zentrum Synas lag auf der Westseite der Halbinsel, von wo aus man in der Regel eine grandiose Aussicht über den Fjord und die westlichen Vorstädte von Oslo hatte. An diesem Abend aber war die Klinik eingehüllt von tief hängenden, dicken Regenwolken, sodass der Blick nicht einmal 100 Meter weit reichte. Tommy wusste genau, dass dies nicht der richtige Abend war, um Anders Rask gegenüberzutreten. Das hatte er nur zu deutlich gespürt, als er durch die engen Kurven in Richtung Synas gefahren war, aber er hatte ganz einfach keine andere Wahl. Seit Weihnachten war er der Einzige, der daran glaubte, dass John Olaf Farbay noch am Leben war und die 13-jährige Amanda Wiegsveen versteckt hielt, wenn er sie nicht bereits getötet und irgendwo verscharrt hatte. Mit zitternden Fingern zündete er sich eine Zigarette an und ließ das Feuerzeug wieder in seine Tasche gleiten.
Dann versuchte er, seinen Blick auf die Dokumente zu richten, die auf dem Beifahrersitz lagen. Ein Auszug aus der Polizeiakte über Amanda Wiegsveen, an denen oben mit einer Büroklammer ein Passfoto des Mädchens geheftet war. Eine Kreditkartenabrechnung von John Olaf Farbeys Bank, eine Bilanz von einer seiner Firmen und eine erste schriftliche Abmahnung der Personalabteilung des Osloer Polizeidistrikts an Tommy, sich nicht weiter mit dem Fall Amanda Wiegsveen oder John Olaf Farbey zu beschäftigen.